Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up Dogs. Ich bin Torben.
Ich bin Dana.
Hier ist Jan.
Ich bin Paula.
Und ich bin Henning.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind die Pin-Up Dogs. Wir reden jeden Monat über perioperative Intensiv- und Notfallmedizin. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst uns doch bitte einen Daumen oder ein Herzchen da bei allen gängigen Podcast-Plattformen. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und wir freuen uns auch über nette Kommentare. Wenn euch besonders gut gefällt, was ihr hier hört, dann könnt ihr uns was in den Hut werfen. Das macht ihr über unsere Homepage www.pin-up-dogs.de. Dort gibt es einen Fördern-Button, da könnt ihr draufklicken und was immer ihr für richtig haltet, uns in den Hut werfen. Wenn ihr CME-Punkte haben wollt, dann habt ihr hoffentlich am Ende dieses Podcastes 4 Codewörter, die gebt ihr auf unserer Homepage unter CME ein und in der richtigen Reihenfolge bitte. Und dazu gebt ihr, wenn eure einheitliche Fortbildungsnummer an und dann bekommt ihr 3 bis 4 CME-Punkte gut geschrieben, wenn es alles richtig ist. Wenn ihr die CME-Punkte, nicht lachen, Dana, wenn ihr die CME-Punkte nehmt.
Ich habe jetzt gerade wieder eine E-Mail beantwortet, weil es genau falsch rum war. Ja. Die Sachen vertauscht. Again.
Wenn ihr die CME-Punkte
trotzdem liebe Grüße, sorry.
Nehmt, dann seid ihr ärztliches Fachpersonal und auch Fachärztinnen. Dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns was in den Hut werft, um unseren Zusatzaufwand abzubilden. Und auch letzten Monat wurden wir gefördert. Und da sollen ein paar Leute natürlich auch genannt werden, repräsentativ für alle, die dieses Projekt möglich machen. Das waren Despina, Fabian, Johanna, Nicola, Tatjana, Entschuldigung, Florian, Franziska, Juliane, Laura, Dario, Anna, Marc und Julika. Julika schreibt, ich bin ins Pin-Up Dogs Rabbit Hole gefallen. Vielen, vielen Dank dafür.
Och,
Markus,
süß.
Markus schreibt, wie immer, vielen Dank für euren Job. Stefan, schon seit Jahren dabei, ich freue mich sehr. Steht da nicht überall bei Embryotox was zu Stillzeit drin? Schreibt da. Tino, vielen Dank für den super Podcast. Man lernt echt jedes Mal was Neues und ich finde super, dass ihr auch so schwierige Themen wie Fehlerkultur offen ansprecht. Gerade im Umgang mit Fehlern ist Medizin noch katastrophal. Leonard schreibt, Ketamin und Gummibärchen. Markus schreibt, viele Grüße aus Fürth. Ich glaube, dabei lassen wir es bewenden für dieses Mal. Vielen, vielen Dank. Und wir sind ein interaktiver Podcast. Das heißt, wenn ihr Kommentare zu dem habt, was hier passiert, dann schreibt uns diese Kommentare. Und wir wollen damit offen umgehen und das offen diskutieren, um unsere Fehler durchsichtig zu machen. Und wir haben in der Januar-Folge einen Fehler gemacht, beziehungsweise ich habe einen Fehler gemacht und wir haben ihn dann durchgezogen. Wir haben nämlich in der Studie Ketamin versus Eto wechselweise von Ketamin und Ketanest geredet. Da kamen mehrere Kommentare völlig zurecht. Es ist eine amerikanische Studie. Es geht natürlich um klassisches Ketamin und nicht um Ketanest. Oder S-Ketamin, um jetzt ganz genau zu sein und nicht irgendeinen Produktnamen zu nennen. Also es geht um das Racemat. Da wurde gesagt, dass die Dosierung denn ja gar nicht so hoch ist. Also ich finde 200 Milligramm Racemat schon relativ hoch, auch für eine Ketamin-Only-Induction. Sicherlich, es gab auch die Möglichkeit für die Durchführenden, das Ketamin zu reduzieren. Aber ich finde trotzdem, das ist ganz schön viel. Ich nehme weniger, muss ich einfach ehrlich sagen. Das Ketamin führte ja zu mehr hämodynamischer Instabilität. Und das habe ich da in der Diskussion aufgeworfen, dass die Ketamindosis auch relativ hoch ist, während die Eto-Dosis, wie zu erwarten, eine Ampulle, also 20 Milligramm war. Dass ich das ein bisschen schwierig finde. Finde ich auch immer noch schwierig, auch nachdem ich jetzt mehrmals drüber nachgedacht habe. Ja, so viel zu meinem ersten Kommentar. Habt ihr noch Kommentare?
Genau, ich habe noch mehrere Kommentare bekommen, respektive möchte noch Dinge zu mehreren Kommentaren sagen. Und zwar als erstes vielleicht zum Lieblingsfehler, den Torben mitgebracht hat im Dezember. Das war der Lieblingsfehler, wo versehentlich Bepanthensalbe in den ZVK gespritzt wurde. Und da wurde kommentiert, dass es ja genau aus diesem Grund da unterschiedliche Konnektoren gibt für Dinge, die parenteral verabreicht werden sollen oder eben Dinge, die nicht parenteral verabreicht werden sollen. Und da wollte ich gerne einfach noch einmal kurz auf den Beitrag zu den Never-Events aus der letzten Folge verweisen, weil Professor Stramitz nämlich da explizit nochmal drauf eingeht. Genau, das hat sehr gut gepasst und beantwortet somit auch diesen Kommentar sehr schön. Dann wollte ich gerne noch was sagen zu meinem Beitrag mit Carina zu den Schrittmacher-Notfällen. Da hatten wir ein Fallbeispiel, wo initial davon ausgegangen wurde, dass der ICD des Patienten akzidentiell ausgelöst hat und der Patient dann aber auf dem Transport ungefähr 10-mal geschockt wurde, bis wir ihn mit einer VT dann im Krankenhaus abgegeben haben, die durch den ICD nicht terminiert werden konnte. Und da habe ich Kritik bekommen, weil ich nicht darauf eingegangen bin, ob wir Antiarrhythmika gegeben haben oder nicht. Und der Kommentarschreiber sagt natürlich völlig zu Recht, dass so viele Schocks durch den ICD natürlich auch nicht gut sind für das Herz und dass man auf jeden Fall versuchen sollte, in so einer Situation das medikamentös zu terminieren, wenn Strom schon nicht funktioniert. Und ich wollte gerne einfach noch kurz dazu sagen, dass wir selbstverständlich in dieser Situation draußen Amiodaron gegeben haben, 300 Milligramm, und dass das aber leider nicht ausgereicht hat, um diese VT zu terminieren. Und der Patient in der Situation hämodynamisch aber so stabil war, dass wir uns dagegen entschieden haben, ihn zu sedieren und dann extern zu kardiovertieren. Genau, und als drittes möchte ich nochmal ganz grundsätzlich was zu unserem Lieblingsfehlerformat sagen, und zwar habe ich einen Kommentar bekommen zum Lieblingsfehler aus der Januarfolge, was ja mein Lieblingsfehler war, den ich auf dem Kongress in Bremen letztes Jahr vorgestellt habe. Ein Lieblingsfehler, der mir selber so passiert ist. Und ich habe da mehrere Menschen namentlich erwähnt. Und ich wollte einfach ganz grundsätzlich nochmal kurz sagen, dass es uns bei diesem Lieblingsfehlerformat selbstverständlich nicht darum geht, irgendwelche Leute bloßzustellen. Und dass es uns selbstverständlich auch nicht darum geht, mit dem Finger auf Einzelne zu zeigen oder den Fehler bei einzelnen Personen zu suchen. Ganz im Gegenteil, uns geht es darum, strukturelle Fehler aufzudecken und vor allem auch über Fehler zu sprechen, die Menschen freiwillig mit uns teilen, damit wir alle daraus lernen und die Fehlerkultur verbessern können. Und so, wenn wir irgendwo Namen nennen, außer unsere eigenen oder Menschen ihre eigenen Fehler freiwillig erzählen, dann sind das natürlich Pseudonyme und wir wollen auf jeden Fall da sehr auf die Anonymität achten der Personen, die an den Fehlern beteiligt waren und sich nicht dazu äußern können. Das ist mir einfach nochmal ganz, ganz wichtig und wir hätten das vielleicht expliziter dazu sagen sollen, weil das vielleicht ein bisschen missverständlich war. Mhm.
Auf jeden Fall.
Ich habe auch noch zwei Anmerkungen, beziehungsweise einen Dank möchte ich einfach mal aussprechen, weil Franziska uns eine ganz, ganz liebe Mail geschrieben hat. Also vielen, vielen Dank für das liebe Feedback zur Februarfolge. Wir freuen uns einfach total darüber, wenn wir auch so positive Sachen lesen. Heißt aber nicht, dass wir uns nicht auch darüber freuen, wenn ihr kritisch mit uns seid und wir im Zweifel auch gerne in den Diskurs gehen. Die andere Sache ist von Jenny und sie schreibt: Hallo zusammen, danke für den tollen Podcast zum Thema Stillen und Medikamente. Gibt es LactMed Database? Genau das war das, was ich meinte in der letzten Folge, ob es vielleicht sowas gibt. Die enthält wohl Informationen zu Medikamenten und anderen Chemikalien, denen stillende Frauen ausgesetzt sein können. Sie hat noch einen Link mit dazugefügt. Ich werde das auch nochmal in den Shownotes der alten Folge beziehungsweise also der Februarfolge und auch der Märzfolge verlinken. Und sonst kann man es aber auch einfach in die Suchmaschine eingeben und kommt dann auch mit da drauf. Also richtig cool. So lebt der Podcast natürlich auch davon, dass ihr mitmacht, weil wir einfach voneinander lernen können und ich diese LactMed Database noch nicht kannte. Also richtig cool. Vielen Dank.
Dann habe ich auch noch zwei Anmerkungen dazu, wenn ich mitmachen darf. Das erste ist, dass ich von meiner damaligen Oberärztin, die ich in die geburtshilfliche Medizin eingeführt wurde, die Regel gekriegt hat, sobald die Frau das Kind selbst anlegen kann, darf sie auch wieder stillen. Ich glaube, das ist halt, das hattest du auch gesagt, vielleicht nicht so direkt, aber es ist nicht so sein sollte, dass der Frau das Kind irgendwie da auf die Brust gelegt wird und sie das eigentlich gar nicht selbst handeln kann. Das sollte nicht passieren, sondern erst, wenn sie das eben selbst wieder anlegen kann. Und das hat den Hintergrund, dass ja sozusagen die Milch immer dann gebildet wird, auch erst, wenn ein Saugreiz durch den Säugling ausgeübt wird. Und der Hintergrund oder der Hintergedanke ist, dass wenn die Frau wieder so klar ist und so mobil ist und so fähig ist, das Kind selbst wieder anzulegen, wird erst dann diese Milch produziert, die eventuell mit etwas Opioid versetzt ist. Und da ist der Blutspiegel des Opioids aber wahrscheinlich schon wieder so niedrig, dass nur geringe Teile in die Muttermilch übergehen.
Und da kann man ja auch nochmal an den Wert denken, ne, der ja nur bei Morphin relativ hoch war, prozentual, genau. Und dann bei den ganzen anderen Opioiden nicht. Ja. Also richtig cool. Vielen Dank, Jenny.
Ja, haben wir noch was zu Kommentaren? Wenn ihr Kommentare zu dieser oder zu älteren Folgen habt, bitte schreibt uns. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Und ich finde es auch ganz wertvoll, sich da selbst zu reflektieren und dann selbst etwas daraus zu lernen. Ich glaube, das finden wir alle gut. So können wir voneinander lernen und das macht ja am meisten Spaß. Genau, dann kommen wir zu Vermischtes.
Ich würde genau dort einhaken wollen, Torben, und vielleicht einmal kurz über unseren Umzug sprechen. Wir hatten in den letzten Monaten, man muss eigentlich sagen, seit September 2025 immer wieder technische Probleme, dass manche Folgen nicht hochgeladen wurden, dass manche Folgen nicht abrufbar waren, dass irgendwie irgendwas nicht in den Podcast-Playern erschienen ist. Und wir haben wirklich immer wieder versucht, das irgendwie hinzukriegen und hatten uns dann aber doch dazu entschieden, zu einem richtigen Podcast-Hoster zu gehen. Wir haben das eigentlich auch versucht, über die sozialen Medien so gut wie möglich irgendwie durchsichtig zu gestalten, dass ihr einfach mitkriegt, was gerade Phase ist. Und wir haben es jetzt auch geschafft. Es sollte jetzt alles wieder technisch funktionieren. Unser Feed ist jetzt auch wieder sozusagen in den Podcast-Playern mit drin. Ansonsten habe ich aber auch den Link nochmal in die Folgenbeschreibung der letzten Folge mit reingepackt. Für die Februarfolge waren wir nämlich auch schon umgezogen. Und wenn aber noch irgendwas damit sein sollte, also irgendwas technisch nicht funktioniert oder irgendwie, wir versuchen es gerne zu beheben. Wir müssen aber einfach davon wissen, also schreibt uns auch gerne da an admin@pin-up-docs.de oder über das Kontaktformular auf unserer Homepage. Dann können wir das alles gerne machen, auch wenn irgendwelche Folgen mal verschwunden sein sollten. Ihr könnt die auf jeden Fall auf der Homepage noch hören und auch runterladen.
Genau. Ich meine, der Podcast besteht jetzt seit fast acht Jahren. Ich glaube, wir sind eigentlich relativ lange von technischen Problemen verschont geblieben. Und ja. Ich bin auch lange von tieferem Wissen in diese Technik verschont geblieben.
Muss man ehrlich sagen. Bist du immer noch?
Ich immer noch,
ja. Tom hat sich dezent zurückgehalten. Und war so, ich weiß gar nicht, wie das alles funktioniert, aber jetzt klappt es wieder.
Ja. Ja. Jeder kann was.
Das stimmt.
Da muss ich sagen, wir führen ja gerade eine digitale Patientenakte und ein digitales Primet-Protokoll ein. Und ich lerne so viel über Informatik, wie ich gar nicht wissen will. Aber manchmal ziehe ich da genauso wie Torben die Notbremse und sage, ich will das nicht wissen. Das muss irgendein Informatiker machen.
Ja, ich bin da ja gar nicht so unbewandert, aber hat halt immer Johannes gemacht. Oder ja, und jetzt da.
Macht er ja immer noch.
Ja.
Zusammen.
Genau. Da musste ich mich nie drum kümmern. Weiter zu vermischt ist, man kann Dana und mich live sehen und zwar in Lünen am 9.5. auf den Lüner Notfalltagen, abgekürzt LAN. Und da werden wir über Reanimation und
eine richtige LAN-Party
und den psychologisch und physiologisch schwierigen Atemweg reden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Schon das zweite Mal, dass Dana und ich da sind. Und ja, hab richtig Bock.
Und wir reden auch noch über Reanimation.
Ja, habe ich das nicht gesagt?
Hat er gesagt.
Achso. Ah, ich habe noch so über meinen eigenen Witz gelacht.
Ah, wird eine super Folge. Ich habe gute Laune, das spricht schon immer für Chaos. Ich möchte noch was eingehen, weil ich bin über eine gemeinsame Stellungnahme gestolpert von der GAC, vom DIVI, vom BAND, von der DGU, von der DGIN, von der DGAI und von der DGINA. Und das ist die gemeinsame Stellungnahme zum Reanimationsabbruch, die Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde. Und ich, also davon ist, für die Hörer des Podcasts ist da nicht viel Neues bei, aber das ist nochmal so, als Stellungnahme aufgeschrieben wird, spricht mir aus der Seele. Und sie haben das anhand von 5 Kernsätzen gemacht, die ich sehr, sehr gut finde. Also 5 Thesen. Und die möchte ich einmal kurz vorstellen. Erste These, und das ist, finde ich, die wichtigste, aber man muss es sich nochmal bewusst machen, eine Reanimation braucht ein Therapieziel. Reanimation ist kein Selbstzweck. Ja, Und jede medizinische Maßnahme muss indiziert sein, das heißt, sie muss geeignet sein und das gewählte Therapieziel muss zu erreichen sein. Ist es nicht der Fall, darf sie nicht durchgeführt werden. Mein alter Chef hätte sogar gesagt, ist das nicht der Fall, ist es eine Körperverletzung. Und eine Reanimation kann stets nur eine überbrückende Maßnahme sein, um die Ursache des Herz-Kreislauf-Stillstandes zu beheben. Und dann haben sie hier nochmal ein paar Faktoren aufgezählt, die es zu beachten gilt, nämlich das Alter des Patienten und den Grad der Komorbiditäten. Das fassen sie dann nochmal als Reality zusammen. Ausschluss von reversiblen Ursachen, HAS und HITS, dann unbeobachteter Kollaps, nicht erfolgte Laienreanimation, Asystolie als Primärrhythmus, keine Rhythmuswechsel und kein ROSC und niedriges entidales CO2, trotz effektiver Thoraxkompression. Sie sagen nochmal einzeln, dass keiner dieser Punkte einzeln betrachtet zum Abbruch führen sollte, aber dass das die Leitpunkte sind, an denen wir uns langhangeln können. Die Entscheidung sollte natürlich immer im Team getroffen und kommuniziert werden und den Angehörigen am Ende erklärt werden, aber eine Fortführung der Reanimationsmaßnahmen, auch wenn sie von den Angehörigen eingefordert werden, ist ohne Therapieziel nicht lege artis. Ja. Das erweitern sie nochmal, dass ein Transport unter laufender Reanimation Punkt 1 ein Therapieziel haben sollte und die Klinik auch dieses Therapieziel erreichen sollte. Also auch ein Transport unter Reha, gerade in Zeiten von mechanischen Reanimationshilfen, ist kein Selbstzweck. Das heißt, die Zielklinik braucht entweder ein Katheterlabor, muss eine Lungenembolie, wenn wir das vermuten, entweder thrombolytisch oder interventionell beheben können, eine Wiedererwärmung können bei schwerer Hypothermie oder muss eine ECMO haben, falls man an ECLS denkt. Das ist jetzt erstmal nur aufgeführt. ECLS ist nochmal ein spezielles Thema. Das hat viel mit Transportzeit und auch speziellen Protokollen zu tun. Aber ich finde, das ist das zentrale und wichtigste Statement. Ich möchte die anderen Thesen aber trotzdem noch kurz vorstellen. Der Patientenwille muss frühestmöglich, also muss in jede Reanimation mit einfließen. Und sie sagen hier auch ganz klar, dass auch präklinisch und innerklinisch der Patientenwille während einer Reanimation evaluiert werden muss. Also das, was, ich weiß nicht, zu meiner Anfangsrettungsdienstzeit war es gerne so, das konnten wir vor Ort da gar nicht rausfinden. Deswegen haben wir da erstmal gemacht und das muss jetzt das Krankenhaus klären. Und da sagen sie ganz klar, dass das nicht das Ziel sein kann, sondern also das Ziel sein muss, den Patientenwillen in einer geeigneten Zeit zu evaluieren und umzusetzen. Und das Beenden oder Nichtdurchführen abgelehnter Maßnahmen ist keine Unterlassung, sondern die Umsetzung des Patientenwillens, also ethisch und rechtlich geboten. So klar wird es formuliert und das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Dritte, jetzt geht es um noch lebende Patienten. Patienten brauchen und deren Angehörige. Wir brauchen eine realistische Aufklärung, wie eine Reanimation abläuft und wie die Prognose ist. Da wird eine Studie zitiert, die, glaube ich, Paula mal vorgestellt hat. Also sie wurde auf jeden Fall in diesem Podcast vorgestellt. Ich weiß nicht mehr genau von wem. Da ging es um Reanimationsaufklärung und mit Ablehnung und mit strukturiertem Protokoll und freier Aufklärung. Und da wurde auch gesagt, dass mehr Leute es ablehnen, wenn man sie vernünftig darüber aufklärt, wie eine Reanimation abläuft und auch wie die Prognose nach einer Reanimation ist, weil die meisten Leute ein unrealistisches Bild von der Prognose nach einer Reanimation haben.
Da läuft bei uns im Haus dazu gerade eine sehr spannende Studie. Da ist es so, dass die Anzahl der Patienten mit einer schlechten, mittleren und guten Prognose grafisch dargestellt sind. Und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis der Studie. Kriegt es halt mit, weil wir halt auch PatientInnen einschließen. Finde das sehr, sehr spannend und ich finde sehr, sehr gut, dass diese Stellungnahme veröffentlicht wurde, weil ich glaube, dass das einfach das letzte bisschen Unsicherheit, was Menschen zu diesem Thema haben, hoffentlich jetzt dann auch mal aus der Welt schafft.
Mhm. Ja, ist diese Studie auch wieder von, ich habe rausgesucht, wie die andere ist, Sabrina Hunziger aus Basel hat die Ursprungsstudie gemacht.
Ich glaube, sie ist auch mit an der Studie beteiligt. Das ist die Professorin für Kommunikation, ist das, glaube ich, medizinische Kommunikation.
Okay, spannend.
Das ist aber explizit auf Erwachsene jetzt gemünzt, richtig?
Ja, auch das Statement ist auch zumindest von den Fachgesellschaften her, gut, GRC ist für beide, aber alles andere ist ja Erwachsenenmedizin, muss man sagen.
Ich finde es nur wichtig, dass man das nochmal kurz differenziert.
Aber auch bei Kindern, also gerade der dritte Punkt mit realistischer Aufklärung und Prognose. Prognose ist bei Kindern anders, aber auch die sollten realistisch aufgeklärt werden, muss man sagen.
Keine Frage, auf jeden Fall. Aber da finde ich eine Reanimation unter Transport, das habe ich heute häufiger schon gesagt, irgendwie noch legitimer, auch für das Team, um die Entscheidung letztendlich vielleicht auf mehrere Schultern zu verteilen. Weil wenn ich mir vorstelle, es gibt ja durchaus Notärztinnen und Notärzte, die sind keine Fachärzte und haben vielleicht jetzt gerade ihren dritten Einsatz draußen, dass die sich nochmal rückversichern wollen und mit jemandem drüber sprechen wollen, hey, siehst du das genauso? Das kann ich absolut nachvollziehen. Und da finde ich, sollte man keinen Blame and Shame machen bei einem Erwachsenen, der irgendwie 10 Minuten unbeobachtet irgendwo gelegen hat, eine Asystolie hatte und nie ROSC. Da finde ich schon, dass man hinterher drüber sprechen muss, hey, was war denn deine Absicht? Warum hast du den transportiert?
Absolut.
Und das finde ich, ist einfach für mich ein Unterschied.
Ganz deiner Meinung. Also auch bei Kindern, wenn man sich sicher ist, sollte man auch das kommunizieren. Aber wenn man sich da unsicher ist, dass man das auf mehrere Schultern verteilen will, absolut nachvollziehbar. Haben wir auch, also das sind ja Gott sei Dank nicht so viele Kinderreanimationen, aber kommt regelmäßig vor bei uns im Haus und habe ich schon mehrmals erlebt. Ich glaube, dass man generell bei Kinderreanimationen eher von Vorwürfen weg, aber zu strukturierten Nachbesprechungen für alle Teammitglieder hinkommen sollte. Hm. Weil es einfach
muss man generell, ja.
Nochmal ein besonderer Fall ist.
Ja, genau. Ist ja auch belastend und kann auch noch weitere Folgen haben, ne? Richtung Second Victim und so weiter. Es muss ja nie ein Fehler unbedingt passiert sein. Es kann ja auch so einfach eine belastende Situation gewesen sein. Ja.
Die vierte These.
Wobei ja bei Kindern auch die reversible Ursachen wahrscheinlich häufiger da sind. Und das ist ja der Grund, der Punkt 1, den du gesagt hast, sobald eine reversible Ursache da ist, ist ja der Transport unter Reha vollkommen legitim. Genauso ist es aber eben, wenn bei Kindern, wenn eben die respiratorische Funktion die wahrscheinliche Ursache ist und wir sie halt nicht ausreichend respiratorisch behandelt kriegen, dann ist halt die Klinik der bessere Ort, das zu tun. Und absolut. Halt eben auch die bessere Expertise, weil uns wird ja gesagt, dass wir da eben eher die nicht-invasiven Atemwegssicherungen wählen sollten. Und deshalb gibt es ja noch immer einen weiteren Step-up. Und
ja, und das ist ja auch.
Sollte man die Expertise suchen.
So eine Kinderreanimation zu beenden, ist ja einfach auch ein Schritt. Meine letzte, die von draußen kam, muss man sagen, die haben wir dann durchs CT geschoben. Da war dann eine fulminante Blutung im Kopf festgestellt worden, sodass man dann relativ zeitnah die Therapie einstellen konnte, weil das in Faust war. Nachklärung von Organspende. Aber nichtsdestotrotz, das macht die Entscheidung natürlich viel leichter, wenn man dann in Faust das Bild im CT sieht. Als wenn man einfach nur, ich meine, die Meldebild für RTW-NF war Atemnot, weil das Kind halt komisch geatmet hat. Dass das jetzt eine spontane Blutung ist, das kannst du präklinisch halt nicht abschätzen. Also, ja. Die vierte These, die ich am schwersten umzusetzen finde, aber trotzdem wichtig, dass sie formuliert wird: Patienten sollen ermächtigt werden, ihre Wünsche und zu Behandlungen am Lebensende zu formulieren und diese Entscheidungen müssen verlässlich und belastbar dokumentiert werden. Da werden in diesem Statement-Papier die Hausärzte explizit erwähnt und in die Pflicht genommen und dass die Dokumente schnell verfügbar und rechtlich verlässlich sein sollten. Alles super wünschenswert, sehe ich zurzeit in Deutschland rechtlich schlecht gelöst, muss ich ehrlich sagen. Also, aber wäre natürlich super, wenn wir das zuverlässiger hätten. Und die fünfte These, sie klingt so banal, aber sie ist so wahr. Der Tod gehört zum Leben und dahinter steht, dass wir halt häufig keine reversiblen Ursachen finden und dass viele Patienten, also ein Großteil der Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand gerade präklinisch einfach nicht zu retten sind. Ja, und dass wir uns das bewusst machen müssen und deswegen auch unsere Therapieentscheidung, das ist wieder redundant zu 1, wenn wir keine reversible Ursache haben, zur Palliation ändern sollen. Wenn ihr das nochmal ausführlich lesen wollt, möchte ich euch ganz klar dazu ermutigen. Ich habe das bei mir in der Klinik schon auf verschiedene Wege verteilt, besonders weil mit MCPR-Geräten einfach die Transporte unter Reas jetzt keinen bösen Willen irgendwie unterstellt, aber das hat einfach zugenommen. Und ich finde, davon müssen wir wieder wegkommen. Und am Ende müssen wir bestmöglich im Willen des Patienten handeln. Und ich glaube, das ist das, wo wir hinkommen müssen. Ja, genau.
Aber du hast es ja vorhin schon gesagt, oder wir haben es vorhin angesprochen. Ganz häufig sind diese Verfügungen ja unter absolut falschen Voraussetzungen beziehungsweise ganz falschen Vorstellungen entstanden.
Ja.
Und erst wenn die Leute dann eben auf der Intensivstation das in Anführungszeichen Siechtum ihrer Nächsten mitbekommen, wird irgendwann sozusagen die Entscheidungskonsequenz klar.
Ja.
Was ja ganz schwierig ist, weil ja da eben wirklich, wie du vorhin gesagt hast, Aufklärung durch den Hausarzt soll erfolgen. Das schreibt sich ja leicht rein in so ein Paper, wenn man nicht selber der Hausarzt ist, der seinen gesamten Patientenstamm eben entsprechend aufklärt.
2 Sekunden pro Patient hat.
Genau. Und dafür nicht das Geld hat. Das schreibt sich ja relativ leicht rein in so ein Paper. Insofern ist es, muss es unser aller, und da schließe ich Notärzte, die vor Ort sind, ein, weil ich habe das auch immer versucht zu sagen und versucht in irgendeiner Art und Weise kundzutun, wenn eine halbe Stunde Reanimation gelaufen ist und wir hatten nie ROSC und wir haben wahrscheinlich eine unklare Downside, dieser Mensch wird nicht mehr derjenige sein, den Sie kennen. Wenn man diese Worte so in den Mund nimmt, dann verstehen die Leute eventuell besser, dass das eine andere Entscheidung eventuell die bessere ist. Aber das ist ganz schwierig, weil wir haben nur ein Leben und die Leute verlieren ihren nächsten Angehörigen. Das ist ja ganz schwer zu vermitteln.
Ja. Ich nehme eine andere Formulierung, es kommt ja aufs Gleiche hinaus. Ich sage ganz häufig jetzt auch, wenn die Patienten auf Intensivstationen Zeit haben, wenn sie dann so nach der Prognose fragen, sage ich, die Prognose kann ich nicht geben, ob er überlebt. Das ist unethisch, das zu machen, aber ich kann ihnen sagen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit er kein selbstbestimmtes Leben mehr führen wird. Weil das lässt sich ja deutlich besser abschätzen. Und das ist ja schon dieser Aha-Effekt für viele. So, okay, also er kommt nicht wieder nach Hause und spielt mit den Enkeln. Also jetzt mal, ja.
Aber ich finde Prognose auch ein ganz schwieriges Wort, weil eben du weißt ja, also Prozentzahlen, ich sage dann immer, sie wissen nie, auf welcher Seite des Prozentzeichens sie stehen, ob sie bei den 60% überleben oder bei den 40% sicher tot stehen. Auch wenn ich ihnen jetzt sage, dass die Wahrscheinlichkeit 60% ist, wissen wir das nicht, ob sie eben den Weg in die 60% oder in den Weg in die 40% gehen werden.
Aber man kann Laien das ja auch irgendwie nicht vorhalten, weil das, was man irgendwie so im Fernsehen sieht, wenn die in irgendeiner Form eine medizinische Sendung sehen, sei es jetzt mal, keine Ahnung, ich bin mit Grey's Anatomy groß geworden so. Und da ist es halt so, die Leute machen die Augen auf, die spucken den Tubus aus, ja, geblockt, ach Quatsch, ist ja vollkommen egal. Und dann fangen die da an, frisch munter vor sich hin zu brabbeln, auch wenn die vielleicht vorher noch eine Hirn-OP hatten. Dass das aber vollkommen unrealistische Vorstellungen sind, das kriegt man ja irgendwie nicht so richtig mit. Ja,
und meine Rede.
Das ist halt irgendwie, manchmal denke ich mir so, ja, medizinische Sendungen sollten vielleicht auch, was das angeht, ein bisschen mehr Realität und Verantwortung zeigen.
Voll.
Und nicht irgendwie immer nur so diese
Friede, Freude, Eierkuchen-Welt.
Szenarios. Ja. Ja, genau.
Lässt sich halt nicht so gut verkaufen wie ein Happy End, ne?
Also. Ja, und wir sind relativ gebiased als Notärzte und Intensivmediziner, weil wir kriegen immer nur den schlechten Ausgang mit.
Klar.
Oder häufig
keine Frage.
Nur den schlechten Ausgang. Und wenn die Patienten gut durchlaufen oder lange bei uns auf der Intensivstation waren und dann doch in die Häuslichkeit gehen irgendwann, dann sind ja das in den seltensten Fällen die Patienten, die sich noch bei uns vorstellen. Es wünschenswert, wenn das
also,
ja, manchmal, manche kommen, hast du vollkommen recht, manche kommen, aber ich finde, dass wir mehr von den Worst-Case-Fällen mitkriegen, als die, also zumindest die Bed and Breakfast, die halt eine Nacht bei uns sind und dann durchlaufen. Das ist ja ein typisches anästhesiologisches Bild,
postoperative Intensivstation.
Genau, ja. Richtig. Aber gerade so im Notarztwesen, im Schockraum, in der Anästhesie-Diensttätigkeit mit den schweren Notfällen, die nachts laufen müssen, finde ich schon, dass wir da sehr gebiased sind, dass wir eben die negativen Verläufe mitkriegen. Ich habe ja, als ich mein erstes Kind gekriegt habe und so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht habe, habe ich gesagt, wie eine Geburt kann auch total ohne Komplikationen verlaufen. Das war, ich war einfach maximal gebiased, weil ich viel im Kreißsaal gearbeitet habe in der Zeit.
Wenn man nur die PPHs sieht und so, ja.
Genau, die PPHs, die Sektion ist, die Patienten, die total, die eine sekundäre Sektion haben, die total mit der Situation überfordert sind, was ja auch absolut klar ist, da in einen hellen Raum gefahren zu werden, da auf einmal 6 bis 8 bis 10 Leute, die einem den Bauch aufschneiden, wo man nur, in Anführungszeichen, nur ein Kind kriegen wollte und das ja in einer großen Anzahl der Fälle eben auch ganz normal nur einfach so geht. Aber
wir sind ich würde sagen, gebiased, und wir haben halt ein vorselektiertes Patientengut. Wir sehen halt ja, nur
genau.
Absolut
richtig.
Die Kranken.
Genau.
Ich bin völlig mit euch einverstanden mit dem, was ihr sagt, über alle anderen Patienten. Ich glaube auch, dass wir da einen krassen Bias haben. Ich hatte dich so verstanden, Jan, dass sich das auf die Reanimationen bezog. Und da finde ich, dass wir schon eigentlich ein sehr vollständiges Bild sehen, weil ja doch die meisten Leute, wenn sie draußen reanimiert wurden, zumindest mal eine Nacht auf einer Intensivstation verbringen. Und ich finde schon, dass wir da wahrscheinlich ein sehr realistisches Bild gezeichnet bekommen im Rahmen unserer Berufstätigkeit.
Guter Punkt.
Ja. Aber immer noch problematisch, also, dass wir zu wenig Rückmeldung bekommen, was die Patienten wirklich hatten, aus dem Notarztdienst gesprochen jetzt. Ja, wenn du nicht gerade in dein eigenes Haus fährst, dann ist es ja auch datenschutzrechtlich sowieso schon, aber datenschutzrechtlich fast unmöglich, irgendwie zu erfahren, was mit dem Patienten weiter passiert ist.
Ja, stimmt. Genau, wir kriegen, also man müsste eigentlich eine strukturierte Rückmeldung einführen, ne? Also auf so vielen Ebenen.
Genau, damit man auch lernt und vielleicht sagen kann, okay, da habe ich mit meiner Differentialdiagnose, was ja gar nicht so das Wichtige ist, es geht ja eher um Leitsymptome, aber da habe ich zumindest mit meiner Therapie jetzt nicht vollkommen in die falsche Richtung getippt. Weil es macht halt schon einen Unterschied, wenn du irgendwie Richtung kardiogenen Schock gehst oder halt irgendwie jemand, weiß ich nicht, Luftnot aus einer anderen aus anderen Gründen hat.
Das sage ich übrigens, ein ganz anderes Thema, aber weil ich finde, wir müssen uns das zum Teil auch holen. Mache ich jetzt bei Reanimationen oder so auch nicht, aber nicht immer. Wobei, ich habe jetzt auch wieder 2 Notfälle, wo ich hinterher telefoniert habe. Aber ich sage das meinen Assistenten immer hier, gerade wenn ihr anfangt mit Narkose machen, geht auf Station und redet mit denen. Also gerade, wenn ihr denkt, es lief nicht so gut, weil das Feedback von den Patienten und Patientinnen wird euch wundern. Also sowohl, dass ihr manchmal Kritik kriegt bei Sachen, wo ihr dachtet, es lief gut, und als auch, wo ihr dachtet, das war ein Desaster und die sagen, sie haben sich toll um mich gekümmert, und ja, dann geht man auch wieder mit einem anderen Gefühl raus. Also um sich selbst einfach so ein bisschen einzunorden oder wieder den Fokus zu kriegen, hilft das, finde ich. Ja, okay.
Wir sind ein bisschen
abgeschweift.
Ja, eine mythenmatche Abschweifung.
Oder es ist geschwofen.
Abgeschwafelt.
Gut, haben wir noch was zu Vermischtes?
Nee.